Der Podcast für Liebhaber von Netflix und Co. und für alle, die wissen wollen, was kultige Serien über Gott und die Welt zu sagen haben. RevLab. Freunde der Popkultur, ihr lieben Hörerinnen und Hörer von Popcorn Culture, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich bin hier zugeschaltet mit dem wunderbaren Jay. Hallo Jay.
Hi Manu.
Ja, wir sind für die, die vielleicht frisch reinhören, wir sind schon länger unterwegs zusammen mit monatlichen Podcast-Aufnahmen zu aktuellen Serien und Filmen. Ich bin Manuel Schmid, reformierter Theologe und Co-Leiter bei RevLab, und Jay ist, den muss man fast nicht vorstellen, das ist ein bekannt aus Funk und Fernsehen, ein Podcaster von Format mit gleich mehreren Podcasts, die er sehr erfolgreich selber betreibt oder an denen er beteiligt ist. Hossa Talk kennen viele. Und Cobains Erben hat einen neuen Namen gekriegt.
Richtig. Ja? Wir heißen jetzt Popkunst Seele, weil wir die Erfahrung gemacht haben, dass viele Leute mit dem Namen Cobains Erben, klar, wo erkennt man den Namen Cobain von Kurt Cobain, dem Sänger von Nirvana, und dann denken sie, es geht in dem Podcast um Musik, aber es geht ja viel allgemeiner um Kunst, und wir hatten uns gedacht, wir wollen das mal lieber ein bisschen auf neutralere Füße stellen, weil wir hoffen, damit vielleicht noch ein paar Leute zu erreichen, die ansonsten wegklicken, weil ihnen entweder Nirvana nichts sagt oder wie auch immer. Das war die Idee. Also Popkunstseele. Also
sehr, sehr schön. Also für alle, die von Jay nicht genug kriegen können, da können sie mehr noch von ihm hören und sogar regelmäßiger, glaube ich, als bei Popcorn Culture. Zumindest Hossa Talk kommt ja zweiwöchentlich, gell?
Richtig, 14-tägig, und Popkunstseele übrigens auch. Das wechselt sich dann immer ab. Ist das gleiche Team quasi, einmal über religiöse, spirituelle Fragen, Hossa Talk, und einmal über Kunst, also ja, und Kunstfragen.
Wunderbar.
Und deswegen, übrigens Manu, deswegen lieb ich es ja so sehr, dass du mich hier mit ins Popcorn Culture Team geholt hast, weil ja Filme und Serien meine eigentliche Lebensleidenschaft sind. Und wir zwar bei Popkunst Seele immer mal wieder auch gerne über Filme oder sowas reden, aber hier darf ich quasi einzig und alleine zu diesem Thema reden und nachdenken und so. Das finde ich ganz, ganz toll.
Ja, sehr schön. Also, und das gefällt mir jetzt auch. Jetzt konnten wir mal einen kleinen Werbeteaser für deine beiden anderen Podcasts einschalten, nachdem du uns in deinen Podcasts ja schon sehr oft erwähnt hast.
Richtig.
Wir sind hier aber, das entdeckt natürlich der geneigte Hörer und die geneigte Hörerin ziemlich schnell, wir sind hier nicht in Vollbesetzung unterwegs. Normalerweise nehmen wir zusammen mit Jana Horstmann auf. Grüße gehen raus, liebe Jana. Du sitzt im Moment im wunderschönen Tessin, in der italienischen Schweiz, auf der anderen Seite des Gotthards bei Sonnenschein, und hütest die Katzen von Lila Sutter, die bei uns Holy Embodied macht und gerade außer Haus ist. Also das würde ich mal eine angenehme Aufgabe nennen.
Wow, nicht schlecht.
Ja, genau.
Da wünschen wir wirklich eine gute Zeit.
Ja, und weil die Internetverbindung dahin doch relativ instabil ist, haben wir uns dann entschieden, dieses Gespräch zu zweit durchzuführen. Und wir sprechen über eine Serie, die ich vorgeschlagen habe, irgendwann in den letzten Tagen, am Wochenende, mitten in der Nacht, habe ich in unserem Popcorn-Culture-Chat geschrieben, guckt euch mal Untamed an. Das ist eine neue Netflix-Serie, die jetzt irgendwie seit 2-3 Wochen oder so verfügbar ist und die doch auch rechte Wellen geschlagen hat und zu einem Überraschungshit geworden ist, eine der meistgestreamtesten Serien auf Netflix in den ersten Wochen, und die hat mich auch von Anfang an gepackt, deshalb habe ich das vorgeschlagen und Jay, du bist dann aufgesprungen.
Ja, ich nehme ja solche Empfehlungen immer gerne wahr. Ich habe die auch in meinem Netflix angezeigt bekommen, aber wusste jetzt nichts dazu und dachte, mal gucken. Und dann schriebst du, Untamed, müsst ihr gucken, darüber könnten wir sprechen. Und dann habe ich gesagt, ja, das reicht mir als Empfehlung und war dann auch ziemlich schnell hooked. Also hab's mit Spaß geschaut. Von daher vielen Dank für die Empfehlung, Manu.
Ja, es ist ja immer witzig mit dir, Jay, weil ich gebe da die Empfehlung durch und bin irgendwie so in der zweiten Folge und sag, ja, das könnte sich lohnen. Und am nächsten Abend kommt irgendwie eine Nachricht vom Jay. Ja, ist ganz gut. Das Ende könnte man anders und so. Und ich denke, ja, meine Fresse, hat er das einfach mal kurz am nächsten Tag durchgebinscht. Da merkt man, das ist halt an dein Commitment, kommt von uns keiner ran, weißt du?
Ja, erstens schlafe ich wenig und zweitens fällt das ja gerade auch tatsächlich in meine Urlaubszeit. Also ich habe keine Schule und so und von daher ist auch durchaus Zeit zum Bingen da. Also ja.
Ja, sehr schön.
Aber Manu, was wir nicht vergessen dürfen, bevor wir jetzt mal so richtig einsteigen und erzählen, worum es bei Untamed geht, dass wir auf das, ich wollte gerade sagen, Popcorn Culture Festival hinweisen. Aber es ist ja eigentlich das RevLab Podcast Festival unter dem Titel Alles wird gut am 13.09. Und wir sind mit Popcorn Culture dabei. Auf jeden Fall in Vollbesetzung, also mit Jana zusammen. Und ja, dazu wollten wir euch natürlich herzlich einladen. Also es wäre toll, wenn viele von euch kommen. Wir sprechen über den Film Die Verurteilten, Klassiker und auch, denke ich, ein Film, der zum Thema Alles wird gut vielleicht ein bisschen was beizutragen hat.
Ja, absolut. Und für alle, die rechtzeitig da sein wollen, die kommen besser am 6. und 7. September schon, weil ich weiß ja nicht, wann du dann kommst, aber ja, ich wäre dann das Wochenende vorher, wäre ich auch schon am Start.
Ja, so geil. Manu, weißt du, am 13. spiele ich bei einem Festival mit Super 2. Und wie ich vorhin im Vorgespräch sagte, dass ich immer Namen und Begriffe durcheinander bringe, so bringe ich auch Daten durcheinander. Und dass mir das jetzt direkt, nachdem wir gerade kurz drüber gesprochen haben, in der Moderation fürs Festival passiert. Na, herzlichen Dank, Herr Friedrichs. Wirklich gut gemacht.
Ja, also auch von meiner Seite ganz, ganz herzliche Einladung.
6. und 7. September.
September, ja. Das wird wirklich ein Fest mit 24 Podcast-Aufnahmen. Die Hälfte davon kann man kostenlos besuchen im kleineren Saal, der immer noch über 100 Leute fasst, kann man die verschiedensten Podcast-Aufnahmen aus den Bereichen Religion, Spiritualität, Kultur, Gesellschaft und so weiter mitverfolgen. Und im größeren Raum gibt es kostenpflichtige Veranstaltungen. Da kann man sich Tickets holen. Unter Pfarrerstöchtern wird dabei sein, ist aber schon ausgebucht. Es kommt die sogenannte Gegenwart, eigentlich so mein persönlicher Lieblingspodcast aus dem Bereich Kultur und Gesellschaftsfragen und so. Hossa Talk ist natürlich auch am Start und eben wir mit Popcorn Culture. Also Leute, es soll einfach keiner nachher kommen und bei mir heulen, ja, ich habe nicht gewusst, dass das stattfindet und so. Wir haben es jetzt wirklich gesagt, holt euch die Tickets und dann können wir uns die Hand schütteln, vielleicht sogar ein Bier zusammen trinken und eine richtig gute Zeit erleben.
Ja, genau. Gut. Ich freue mich schon tierisch.
Sehr schön. Und jetzt wird's ungezähmt, Jay. Ja. Untamed. Ja, magst du mal anfangen? Oder weil ich habe dich quasi draufgesetzt, aber was, vielleicht zoomen wir uns von außen ran so, worum geht's? Was ist das für eine Art von Serie? Wie ist die Ästhetik und so? Und dann, wenn wir dann zur engeren Handlung kommen, da können wir ja ein paar Spoiler-Alerts rausgeben, um Leute nicht zu verschrecken, die Serie noch nicht geguckt haben.
Genau. Also bei Untamed handelt es sich um eine Krimi-Drama-Serie, würde ich mal sagen. Mhm. Ist eine 8-teilige Miniserie, die auch abgeschlossen ist. Also die kann man wirklich, wirklich schön durchbingen und dann muss man nicht ein Jahr lang warten darauf, dass es weitergeht. Wobei sie schon, habe ich gelesen, überlegen, eine zweite Staffel zu machen, eben weil es so erfolgreich ist. Und
ja, trotzdem, wurde schon bestätigt, glaube ich sogar, die zweite Staffel, ja.
Genau. Und trotzdem kann man natürlich eben die erste Staffel einfach wie eine Miniserie gucken.
Ja.
Ja, Krimi-Drama in einem wirklich beeindruckenden und auch ungewöhnlichen Setting. Es spielt nämlich im Yosemite Park in Amerika. Wer von unseren Zuhörenden schon mal da war, so wie ich, Klammer auf, Klammer zu, weiß, dass das ein ganz wundervoller Nationalpark Park ist, der vor allen Dingen natürlich besticht, gerade wenn man reinfährt durch El Capitano, der große Berg mit dieser riesen Felswand, mit dem der Film auch quasi startet. Aber dazu vielleicht später noch ein bisschen mehr. Also Nationalpark, aber jetzt nicht nur der gezähmte Nationalpark, sondern auch Wildnis spielt eine Rolle quasi. Es geht um Aussteiger, es geht um Drogen, es geht um Kindesentführung, es geht um Mord. Also es geht um eine ganze Menge. Und das wird bei Untamed, finde ich, schön ineinander verschachtelt, weil es sind dann tatsächlich auch zum Teil unterschiedliche Erzählstränge, wie sich rausstellt, oder so unterschiedliche Phasen, in denen wir dann mit den Protagonisten durch die Geschichte gehen und quasi, man könnte so sagen, so einen Arm abgehen und dann führt der wohin und dann gehen wir aber wieder und dann merkt man aber, das ist noch nicht die Auflösung des eigentlichen Falls. Aber es ist ein Nebenfall. Ah, wir dachten, das wäre die Auflösung des eigentlichen Falls. Aber es ist nur ein Nebenfall. Ja. Dann geht's und das macht die Serie ein paar Mal. Eigentlich ganz schön, finde ich. Damit ist so ein bisschen, wenn du, weißt du, normalerweise hast du ja bei Krimiserien früher immer The Monster of the Week oder der Täter der Woche gehabt, wo du dann immer so quasi in einer Episode einen Fall hast, ne? So ja. Tatort oder sowas, typisch.
Ja, ja.
Und das macht sie quasi aber halt ineinander verschachtelt, quasi eigentlich auch ein bisschen. Das fand ich eigentlich ganz interessant. Und trotzdem erzählt sie eine große Geschichte. Also nicht nur viele kleine, sondern eine große Geschichte.
Ja, ja. Also bevor wir jetzt auf die Handlung noch näher eingehen, also ich wollte noch kurz draufspringen auf das, was du auch zu dem Yosemite-Nationalpark und zu den Aufnahmen gesagt hast, um auch über die Ästhetik noch ein bisschen was vielleicht einleitend zu sagen. Also das ist vielleicht das, was mich an der Serie am meisten gepackt oder hat oder dranbleiben ließ, waren schon, ich finde, unglaublich starke, auch wirklich atemberaubend schöne Aufnahmen aus diesem Nationalpark, aber eben schön nicht in diesem romantisierenden Postkarten-Sujet-Sinne, sondern sie haben auch durch das Color Grading, durch die ganzen, sie haben auch so dieses Wilde, dieses eben Ungezähmte, wie es der Titel der Serie sagt, dieses Untamed dieser Natur, haben sie so eingefangen. Auch ein bisschen das manchmal auch das Düstere oder das Unberechenbare. Und dann zieht man quasi mit diesen Kameraaufnahmen, zieht man über diese Wälder oder durch diese Wälder. Und das hat mich schon auch gepackt. Witzigerweise habe ich dann im Nachhinein erst herausgefunden, die haben das gar nicht im Yosemite gedreht, sondern die haben das in Kanada, irgendwie British Columbia haben die das gedreht. Aber nichtsdestotrotz, also das sind einfach immer wieder, und sie haben auch die Ruhe dann, um diese Aufnahmen auszuloten. Und immer wieder haben sie so Naturschauspiele oder diese Szenerie, in die man so hineingezogen wird. Und ich finde, die haben das auch ganz gut gemacht. Vielleicht kommen wir darauf auch noch zu sprechen, weil es, glaube ich, auch ein inhaltlicher Aspekt der Serie ist, dass man sich so ein bisschen klein fühlt, wenn man diese Aufnahmen reinzieht, dass man merkt, irgendwie der Mensch ist hier eine Randerscheinung. Da sind Flüsse, da sind Wälder, da sind Seen, die waren schon vor uns da und werden uns wahrscheinlich oder hoffentlich auch überleben. Und irgendwie, ich finde das sehr gut gemacht, so diese überwältigende Qualität der Natur auch.
Ja, total. Also das muss ich auch sagen. Und wie gesagt, ironischerweise, obwohl ich ja beim Yosemite Park wir schon Urlaub gemacht haben, ist mir nicht aufgefallen, dass es woanders gedreht wurde. Ich finde, die fangen so die Atmosphäre dieses Parks schon recht gut ein.
Ja.
Und ganz genau das, was du auch sagst, also dieses Naturerlebnis, was einen irgendwie klein werden lässt als Mensch, das ist irgendwie anders als bei so einem urbanen Großstadt-Thriller. Ne? Ja. Weil da weißt du, das ist alles von Menschen gemacht. Und da kriegst du, obwohl die Türme New York oder so um dich rum ja viel höher sind und so weiter, aber kriegst du nicht dieses Gefühl.
Ja.
Aber bei Untamed ging es mir auch so, einfach Natur in ihrer Rohheit so prominent und auch so schön und gezeigt zu bekommen, ja, das macht demütig irgendwie,
ja,
finde ich.
Ja, es ist witzig, der Screenwriter von der Serie ist Mark L. Smith und ich habe das auch nicht auswendig gewusst, aber der hat schon mitgeschrieben am Skript von The Revenant mit Leonardo DiCaprio und das ist ja auch ein Film, der so eintaucht in diese Rauheit und Wildnis und auch in die Bedrohlichkeit der Natur und der das wirklich so auslotet und er hat auch Twisters, er hat auch am Skript von Twisters geschrieben, was ich irgendwie noch spannend finde, weil es da auch um Natur, bei Twisters geht es ja um diese Hurricanes und so, da geht es auch um diese überwältigenden Naturschauspiele, die irgendwie oder eben mehr sind als Schauspiele, die größer sind als der Mensch und die auch eine Bedrohlichkeit entwickeln und das ist, ich habe das Gefühl, das ist so dieser oft unausgesprochene Hintergrundfolie der ganzen Serie. Sie spielt eben in den Weiten und Untiefen dieses Nationalparks. So, das macht ganz viel vom Reiz aus, auch wenn das so explizit ja nicht zur Sprache kommt, sondern es geht dann eigentlich schon um die Charaktere in diesem Park und das, was sich da ereignet, aber die Kulisse ist quasi auch ein Protagonist in der Serie.
Ja, total. Ja. Total. Was mir gerade noch einfällt, wo du den Screenwriter erwähnt hast und gesagt hast, dass er auch Revenant mit verfasst hat, da anscheinend mag er Bären. Also
ja. Ja, stimmt, ja.
Ohne zu viel zu spoilern, aber es kommt auch ein Bär in Untamed vor.
Ja. Vielleicht auch noch, vielleicht hilft das zur Einordnung ein bisschen. Ich habe mir so überlegt, woran erinnert mich die Serie sonst, weil ich finde sie, es ist keine gewöhnliche 0815 Serie, wo man sagen kann, okay, ja, so quasi irgendwie Krimi in New York 5.3 oder so, sondern sie hat etwas Eigenes. Sie erinnert mich teilweise erinnert sie mich ein bisschen an True Detective, so, weil sie auch diese menschlichen Abgründe auslotet und so auch mit dieser Tristesse, mit diesem Düsteren, mit dieser Finsternis irgendwie der Seele auch ein bisschen spielt. Und gleichzeitig hat sie mich ein bisschen erinnert an The Rookie. Einfach weil dieser Hauptdarsteller von Eric Bana, übrigens finde ich sehr, sehr stark gespielt, dieser Kyle Turner, der ist die ganze Zeit unterwegs mit der Naya Vasquez von Lily Santiago gespielt und die kommt quasi aus der Stadt, hat keine Ahnung, wo sie da ist, kennt sich überhaupt nicht aus mit Nationalparks und so und ist ein bisschen verloren und er nimmt sie dann so sehr grummelig, auch missmutig unter seine Fittiche und es hat so ein bisschen so diese Rookie-Dynamik noch mit drin. Und es ist als dritten Einfluss oder dritte Parallele, könnte man sagen, es hat so ein bisschen was von Neo-Western, so ein bisschen Yellowstone-mäßig, so Pferde, Wälder, so Männer, die lieber mit Pferden sprechen als mit Menschen und dies irgendwie mit den Bäumen besser haben als mit ihrer Ex-Frau und so. Also so das, ja.
Ja, kann man sagen. Ich finde die Einordnung eigentlich auch ganz gut, wie du sie so gemacht hast. Ich würde sagen, True Detective, ja, da erinnert es ein bisschen dran, aber True Detective ist einfach noch abgefuckter. Also
ja.
Da ist Untamed zahmer. Also obwohl es Untamed heißt.
Ja, ja.
Also, einfach weil True Detective, gerade die erste Staffel, ist ja wahnsinnig düster.
Ja, ja.
Und Untamed hat einen Hauch davon. Also das kann man viel leichter so quasi so nebenher gucken. Das ist gefälliger, möchte ich mal sagen.
Ja.
Nur nicht, dass man auf falsche Gedanken kommt. Weil es ist, ich würde sagen, es ist eine Serie, die man wirklich sehr, sehr gut, ja, die man so zur Unterhaltung sehr gut gucken kann. Also
es hat
keinen zu großen Anspruch. Und trotzdem ist es wahnsinnig gut gemacht, eben unfassbar tolle Landschaftsaufnahmen, die Schauspieler spielen ihre Rollen wirklich gut. Es sind auch wirklich interessante Charaktere, denen wir beim Leben zuschauen und vor allen Dingen deren Backstory wir dann auch nach und nach erfahren. Also die sich uns erschließen, die jetzt nicht einfach nur Gangsterjäger sind, sondern und dann hat es eben noch eine interessante Geschichte, bei der man zumindest dran bleibt.
Ja. Ja. Vielleicht, um bei der Story ein bisschen einzuzoomen, du kannst dann gerne wieder übernehmen, Jay, aber die Geschichte, ich find's noch bemerkenswert, es gibt ja solche Serien, da brauche ich ein paar Episoden, um reinzukommen und Lust zu kriegen, die fertig zu schauen. Und manchmal gebe ich dann auch vorher schon auf, weil sie mich einfach nicht so gepackt hat. Bei der Serie fand ich es jetzt interessant. Ich habe die erste Viertelstunde geguckt und dachte, ja, das muss ich weiterschauen. Das fängt so an mit einem Schocker. Also das darf man sagen mit einem ganz feinen Spoiler-Alert, weil das passiert in den ersten fünf Minuten, glaube ich. Aber die klettern da, zwei Leute klettern an El Capitan hoch, offenbar eine der berühmtesten und berüchtigsten Kletterwände quasi oder Herausforderungen. Und die klettern da hoch und dann kommt eine Person, eine tote Frau kommt von oben runter und reißt sie mit dem Seil fast in die Tiefe. Und das passiert in den ersten Minuten und man denkt, das ist so, oh, krass. Und der Hauptdarsteller, der Protagonist der Serie, der Turner, ist ein Special Agent, der in diesem Yosemite Park angestellt ist, um sich um Straftaten und so weiter zu kümmern. Und der untersucht dann die Leiche dieser Frau und dann ist die Frage, ist die eines natürlichen Todes, beziehungsweise ist die runtergesprungen, suizidal, ist sie von wilden Tieren da runtergejagt worden oder warum ist die Frau tot? Und das ist dann eigentlich die Versuchsanordnung, die dann in den Folgen geklärt wird. Aber in den ersten paar Minuten durch diesen Schocker wird eigentlich ein bisschen die Erwartung geweckt, dass es sich so um einen schnell gedrehten, auch mit Action-Elementen versehenen Krimi-Thriller-Streifen oder Serie handelt. Und das wird so nicht eingelöst. Nachher ist es eigentlich ein klassischer Slowburner. Also der entwickelt sich so nach und nach mit vielen auch Einblicken in die Backstory der Protagonisten. Und man merkt dann, die haben ja unglaubliche Hypotheken, die sie da mitnehmen aus ihrer Vergangenheit und so. Und das wird dann alles so entwickelt. Eigentlich mit Ausnahme einer Bärenszene, die du schon angetönt hast, gibt es eigentlich keine Schreckensmomente mehr so. Es geht dann wirklich nur noch um die Tiefen und Untiefen der Charaktere und die Frage, woran ist diese Frau jetzt eben zu Tode gekommen?
Ja. Naja, in den letzten 2-3 Folgen zieht das Tempo dann schon ein bisschen an. Da gibt's dann auch ein bisschen Action zu sehen.
Ja, stimmt, ja.
Also ganz so schlimm ist es nicht, aber stimmt, genau was du sagst, Slowburner, mächtiger Einstieg und dann gemächlich nimmt es schon immer mehr Fahrt auf. Also von daher sich nicht irritieren lassen, wenn man nach diesem gigantischen Einstieg irgendwie es dann ein bisschen dauert. Aber es wird sich Zeit genommen für die Charaktere und für die Geschichte sich entwickeln zu lassen, was ich sehr gut fand. Also
ja.
Ich hasse das ja, wenn dann solche Art von Serien nur auf so Effekte und Schock setzen, meinetwegen. Oder dann muss ich, gut, es gibt, wenn es super gut gemacht ist, dann ist es auch Genre entsprechend. Aber ich mochte das, dass wir quasi wirklich auch wie die Protagonisten sich diese Blume vor unseren Augen nach und nach entfaltet und wir so ganz langsam mit ihnen unterwegs sind, um rauszufinden, was hier eigentlich passiert ist.
Ja, ja. Und ich glaube auch, das gelingt der Serie recht gut, dass sie so die Identifikation mit diesen Hauptfiguren auch weckt beim Zuschauer. Also ich fand schon, man lernt jetzt gerade Eric Bana, der Kyle Turner spielt, und dann auch seine Ex Frau finde ich sensationell gespielt von Rosemary DeWitt, die spielt die Jill Turner, und auch die Partnerin, die Rookie-Partnerin von Turner, diese Naya Vasquez. Man lernt die alle mit ihren Abgründen und ihren seelischen Verletzungen und Traumata und so. Man lernt die nach und nach kennen, und das verstärkt dann auch irgendwie das, also man fiebert dann auch anders mit den Figuren, weil ich finde, die Charakterzeichnung hat schon wirklich Tiefe. Vielleicht müssten wir an der Stelle jetzt so quasi wie zum zweiten Teil übergehen und sagen, jetzt geben wir auch Einblick in die weitergehende Handlung. Und wer jetzt Lust gekriegt hat, die Serie anzuschauen oder ihr eine Chance zu geben und da unverspoilert reingehen will, der könnte ja jetzt Pause drücken, die Serie gucken, genau, und dann sich den Rest anhören.
Genau. Ja. Weil zumindest, wenn wir über die Serie sprechen wollen, dann müssen wir auch über die inhaltlichen Dinge sprechen.
Ja.
Also sonst kommen wir hier nicht weit quasi.
Ja, also, genau. Also ich würde auch sogar sagen, so die emotionale Tiefe der Story, die wird eigentlich vor allem erzeugt oder eingeholt über diese Backstory, über diese Hintergrundgeschichte der Protagonisten, wo es eben ganz, ganz, also um Verlust geht und nicht nur um Verlust und Trauer, sondern da ist ja wirklich dann dieser Turner, der Agent in dem Yosemite Park, das merkt man dann, der hat ein Alkoholismusproblem und so, und der muss irgendwas runterspülen, und man merkt dann ziemlich früh in der Serie, der hat sein Kind, seinen Sohn verloren, und da leidet er und seine jetzt Ex-Frau so massiv darunter, dass sie es auch miteinander irgendwie nicht mehr aushalten, aber ohne einander auch nicht richtig und so. Und das ist echt krass auch gezeichnet, diese Trauer um dieses Kind. Und das ist ja ganz fürchterlich zu Tode gekommen von einem, was, also es wird nur angedeutet, aber ich habe das zumindest so schlussgefolgert, von einem Kinderschänder quasi wird der entführt und dann tot aufgefunden und so. Und das ist einfach ganz, ganz fürchterlich, und der kommt eigentlich da nicht drüber weg.
Genau. Ja, genau. Das ist eigentlich auch ganz schön erzählt, weil das kommt erst so in der zweiten Folge oder so raus, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, Ende der zweiten Folge, weil wir sehen die ganze Zeit den Vater, den Eric Banner, mit seinem Sohn und sich unterhalten, zum See gehen und über Dinge reden, bei sich zu Hause. Und das sind keine Rückblenden, wie man später denken würde, sondern das ist so ganz normal in die Handlung integriert, sondern das ist quasi die Vorstellung, die er hat. Aber als Zuschauer nimmt man das erst gar nicht so wahr, sondern man denkt irgendwie, ja klar, der hat da seinen Sohn und so, und dann. Und dann merkst du irgendwann, irgendwas ist hier ein bisschen schräg, und irgendwann läuft dann, oder ich habe das dann relativ schnell geahnt, weil ich natürlich durch meine eigene Biografie einen Blick für solche Sachen habe, wie die in Filmen aufgegriffen werden.
Ja.
Und das ist natürlich jetzt nicht wahnsinnig originell, das hat man schon in anderen Filmen gesehen, dass erstmal so getan wird, als ob die Person noch lebt und derjenige mit dem oder derjenigen redet und so weiter, und dann merkt man, ach, das ist alles nur so eine Vorstellung, so, ne? Und das fiel mir schon relativ schnell auf, aber es ist trotzdem sehr schön und sehr gehaltvoll erzählt und tief. Also von daher, ich finde es ja gar nicht so schlimm. Man muss nicht immer das Rad neu erfinden. Die Frage ist halt, ist das, was man dann zeigt, echt? Und das habe ich da schon als sehr echt empfunden.
Also du fandest die Geschichte vom Verlust dieses Kindes und der Art, wie auch Turner und seine Ex-Frau mit der Trauer umgehen, fandest du das glaubwürdig dargestellt?
Ja, total. Also auf jeden Fall, auch dass die beiden sich über dieses schreckliche Geschehen, wo wir dann auch noch ein bisschen später rausfinden in der Serie, dass dort auch noch ein Rattenschwanz dran hängt quasi, dass sie sich über den Verlust ihres Kindes quasi auseinandergelebt haben. Ja, das passiert ganz vielen Paaren, wenn man sowas erlebt. Und hier ist ja nicht nur in Gänsefüßchen ein Unfall oder sowas, sondern ein Gewaltverbrechen passiert. Ich glaube, dass es noch mal brutaler, als wenn du, wir haben unser Kind ja durch plötzlichen Kindstod verloren, was brutal genug war, ist überhaupt keine Frage. Also ja. Ein Kind zu verlieren, ich weiß nicht, mir fallen nicht viele, aber muss man vielleicht auch gar nicht vergleichen. Es ist einfach scheiße, eine wirklich furchtbare Sache. Aber ich glaube, wenn du dein Kind durch ein Gewaltverbrechen verlierst, gut, da hast du jemanden, auf den du zornig und sauer sein kannst, okay. Aber trotzdem ist das, ich weiß gar nicht, wo man hin soll mit seinen Gefühlen. Weil dann mischt sich in die Trauer auch noch der Hass und der Wunsch, jemanden zu bestrafen und alles Mögliche. Naja, das nur so nebenbei. Und dass sich darüber Paare trennen, haben wir auch die Erfahrung gemacht, kommt relativ oft vor. Ja. Wir sind da eher die Ausnahme, dass wir immer noch zusammen sind.
Ja.
Sozusagen. Und aber auch bei uns, muss ich sagen. Also die Momente, die auch infolge dieses ganzen Geschehnisses, wo unsere Ehe auf Messerschneide waren, also die kann ich dir aufzählen. Also
ja.
Ich würde immer sagen, dass wir noch zusammen sind, liegt nicht daran, dass wir so ein super Paar sind, sondern aus irgendeinem Grund, ich kann es nicht erklären, ja, haben wir das irgendwie miteinander hingekriegt, zusammen zu verarbeiten.
Ja. Ja, also ich kann das natürlich weniger beurteilen. Ich würde fast sagen zum Glück, weil mir diese Erfahrung erspart blieb. Aber ich habe als Pastor mehrere Kinder beerdigt nach ganz schrecklichen auch Geschichten, Herzstillstand und Krebs und so weiter. Und ich habe in mehreren Fällen erlebt, dass die Ehe der Eltern das nicht überlebt hat. Also dass, ja. Dass die auch schon nur aufgrund der unterschiedlichen Art und Weise mit der Trauer umzugehen, darüber zu reden oder gerade nicht zu reden, sich abzulenken oder sich gerade nicht abzulenken, das therapeutisch aufzuarbeiten oder sich ein Hobby zuzulegen oder was auch immer. Also es gibt schon nur aufgrund der Unterschiede mit diesem unermesslichen Schmerz umzugehen, gibt es ganz viele Beziehungen, die einen solchen Verlust nicht verkraften. Und deshalb, ich hab auch gedacht, das ist glaubwürdig dargestellt worden und auch überzeugend gespielt worden von den beiden, von diesem quasi Ex-Ehepaar Turner. Das hat mich auch immer mal wieder so richtig auch gepackt, so, weil ich dachte, dass ich kann mir das denken, dass man sich dann auch zurückzieht. Es ist natürlich so ein bisschen Hollywood-Klischee-mäßig, so der Lone Zone, so ein Cowboy, der jetzt sich in den Nationalpark zurückzieht und in den Wäldern verschwindet, weil er einen Schmerz hat, mit dem er sonst nicht zurechtkommt und so. Aber das, ja, es ist so ein bisschen Cowboy-mäßig dargestellt dann, aber dass man sich das Bedürfnis hat, sich zurückzuziehen und mit bestimmten Dingen auch mit der Welt und dem Leben nicht mehr gleich zurechtkommt, das kann ich mir bestens denken. Ich fand es ein bisschen zu dick aufgetragen, dass vielleicht eine kritische Note einzubringen, dass dann seine Rookie-Partnerin die Vasquez, diese Polizistin, die ihm zur Seite gestellt wird, dass die dann auch gleich nochmal eine missbräuchliche, gewalttätige Beziehung hinter sich hat und eigentlich vor ihrem Ex fliehen musste und aus diesem Grund aus der Großstadt L.A. in den Nationalpark gewechselt ist. Das wird dann im Verlauf der Geschichte wird das immer mehr deutlich. Ah, die ist da quasi geflüchtet vor dem und dann Spoiler, 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 holt der die natürlich nochmal ein dort und so. Und das ist alles, es war mir ein bisschen viel Drama auf engem Raum dann. Also ich habe gedacht, ja, gibt's auch noch Leute, die so halbwegs erträgliche Vergangenheiten mitbringen oder so. Aber
die gibt's und die erweisen sich dann am Schluss als der Mörder.
Scheiße, okay.
Aber ich weiß, was du meinst. Es ging mir auch so, ich fand's aber schön erzählt. Also,
ja.
ich habe auch kurz gedacht, ach, jetzt dir auch noch, ja, ich reagiere auf sowas auch, wenn es mir dann zu klischeehaft wird, dann manchmal auch ein bisschen verschnupft, aber ich hab's gekauft, weil ich fand's überzeugend erzählt und die junge Frau, wer spielt die nochmal, ich kannte die Schauspielerin auch nicht.
Lily Santiago, kannte ich auch nicht vor.
Genau, Lily Santiago, genau, die spielt das auch ganz super und es ist auch schön, wie das sozusagen auch immer mehr Fahrt aufnimmt, dieser Nebenstrang. Ja. Von daher habe ich dann gedacht, ja, also das muss man, finde ich, allgemein zu der Serie sagen, sie bedient eigentlich schon ziemlich viele Klischees und ziemlich viele Krimi-Klischees auch. Aber das macht sie im Großen und Ganzen ziemlich gut. Also, ne, wie gesagt, manchmal ist nicht die Frage, ist was super überraschend, sondern die Frage, ist es, wie wird's erzählt? Ist es realistisch? Ist es glaubwürdig? Und hat die Art, wie es erzählt wird, von mir aus etwas Frisches?
So, ja,
das, ne, ich fand, hier gab's schon eine Menge Versatzstücke, die man aus vielen Krimis und so kennt, die aber im Großen und Ganzen und im Paket einfach stark in Szene gesetzt und glaubwürdig erzählt sind, so dass du mitfieberst.
Ja. Ja, absolut. Also man könnte sagen, es ist ein recht gelungener Remix von Motiven, die man schon kennt, auf einem vor einem neuen, auch aufregenden Hintergrund erzählt, nämlich in diesem Nationalpark. Ich habe mir noch ein bisschen, ich hoffe jetzt, das ist dir nicht zu philosophisch, aber es würde eigentlich hier auch ganz gut passen. Ich habe noch an diesem Titel der Serie ein bisschen rumgeknobelt und gedacht, Untamed. Es ist, ich finde, vordergründig ziemlich klar, dass sie damit auch auf die Inszenierung dieses Nationalparks anspielen. Der ist ungezähmt. Es gibt auch so dieses ein bisschen klischierte Zitat von Kyle Turner, vom Protagonisten. You can't spell wilderness without wild oder irgendwie so, also du kannst quasi du kannst Wildnis nicht aussprechen, ohne wild zu sagen, so. Und die Serie, glaube ich, will schon eben gerade durch diese effektvolle Inszenierung in diesem Nationalpark, wie sie ein bisschen diese Stimmung heraufbeschwören, wir sind Teil einer Natur oder wir bewegen uns jetzt in dieser Serie mitten in einer Natur, die etwas Unzähmbares, etwas Unberechenbares hat, etwas, was uns auch irgendwie aus dem Zentrum rückt, auch wenn der Mensch so gerne sich ins Zentrum stellt und die Kontrolle behält und so. Man merkt, eigentlich sind in diesem Nationalpark ist der Mensch, spielt da eigentlich nicht mehr die Hauptrolle. Er muss sich zurechtfinden und er wird überrascht und er muss dem Unvorhersehbaren begegnen. Es gibt dann ja auch so diese Szenen. Es gibt eine Figur, das ist auch ein Parkhüter, der aus einem indigenen Volk stammt, die Mowak, glaube ich, die auch historisch eben in diesem Gebiet des Nationalparkes, des Yosemite Parkes, zu Hause waren. Und das sind dann so einzelne Figuren, die noch zu verstehen scheinen, dass eben hier etwas, dass uns hier etwas begegnet, das größer ist als der Mensch und sein Verfügbarkeitswahn. Und ich habe einfach gedacht, für mich ist das ein bisschen auch eine Metapher für das Leben oder die Unwägbarkeiten des Lebens, wie sie dann den Protagonisten auch geschehen oder wie es dann aufgerollt wird aus den Hintergrundgeschichten. Also dass wir, ich finde, man könnte eine Parallele ziehen und sagen, die Unberechenbarkeit dieses Parkes und diese auch demütigende Einsicht, wir kriegen das irgendwie nicht unter Kontrolle. Wir sind da, wenn wir uns durch diese Wälder bewegen und durch diese Gegenden, dann haben wir nicht mehr alles im Griff. Und das ist eigentlich, was ja das Leben uns auch insgesamt zumutet. So dieser Verlust des Sohnes und diese ganzen Geschichten, die da aufgerollt werden, sind ein bisschen auch Zeugnis dafür, dass wir eben auch in einer ungezähmten Welt leben und die Kontrolle über die Ereignisse letztlich nicht bleibend gewinnen. Also das hat sich mir ein bisschen aufgedrängt aufgrund dieses Titels, weißt du.
Ja, und ich fand, auch das macht die Serie ganz gut, sozusagen die Perspektive ein bisschen wieder zurechtzurücken. Also weil, ich meine, klar, so als zivilisierte Großstadtmenschen leben wir ja in dem Eindruck, ja, uns kann eigentlich nichts passieren, es ist ein Gewitter draußen, wir haben Blitzableiter,
ja,
im Großen und Ganzen, keine Ahnung, ja, es gibt einen Rechtsstaat und Polizei und es gibt die Müllabfuhr und es ist alles geregelt durch Verordnungen und Gesetze und alles Mögliche und es bringt ja auch mehr Sicherheit mit sich.
Ja, ja.
Ne, so, dass man manchmal dann ja irgendwie denkt, na, so wahnsinnig viel Schlimmes kann ja gar nicht passieren. Bis es passiert, ne? Sei es ein persönliches Drama, ein Schicksalsschlag, eine Trennung, der Tod eines Angehörigen. Oder aber, und das finde ich, also diese Erkenntnis drückt Untamed einem ein bisschen wieder die Realität auf die Pelle, weil, keine Ahnung, wenn du irgendwelche, also eine Großstadt, vor der macht auch ein Tsunami keinen Halt. Oder wenn ein Erdbeben ausbricht oder ein Vulkan, dann mag die Welt so zivilisiert sein, wie sie aussieht. Das ist dann egal. Also ich will damit sagen, das ist eine Illusion. Also es ist eine schöne Regelung, dass wir das Gefühl haben, wir müssen nicht mehr viel Angst vor der Natur haben. Aber es ist eine Illusion.
Ja.
Das stimmt einfach nicht.
Ja.
Und ich finde, das ging mir auch so. Das macht einem Untamed irgendwie ein bisschen klar. Also ja, das stimmt. Man lebt natürlich in größerer Sicherheit, als wenn du irgendwo auf dem Berg in einer einsamen Hütte lebst. Ja, natürlich. Und trotzdem ist das auf die Gänze des Lebens der Menschheit, wie auch immer, eine Illusion. Die Welt ist nicht gezähmt.
Ja. Ja.
Und das Leben ist nicht gezähmt.
Ja, absolut. Und um da noch eins draufzulegen, also wir haben quasi die Ungezähmtheit dieses Nationalparks, dieser Natur, die irgendwie steht vielleicht für die Ungezähmtheit des Lebens an sich. Und dann könnte man sagen, mit zunehmendem Verlauf oder Entwicklung der Geschichte wird natürlich auch deutlich, dass letztlich der Mensch selber ungezähmt ist. Also es rückt ja dann immer mehr auch durch diesen Mordfall und die Auflösung des Mordfalls, der wirklich dann auch Abgründe aufreißt, wird deutlich, dass der Mensch ungezähmt ist in seiner Rachsucht, ungezähmt in seiner Gier, in seinen Trieben und teilweise sich rücksichtslos gegen andere durchsetzt. Es kommt dann das Thema noch Drogen, Drogenhandel, Drogenherstellung ins Spiel und so. Und da wird uns, und eben dann auch noch mit Kindern, die dann irgendwo in Kellern gehalten werden, um irgendwelche Kindergelder und soziale Unterstützung einzuheimen, als Foster Home getarnt quasi. Die fast schon, wie sagt man, Kindersklaven zu halten und so. All das sind so Themen, die dann aufbrechen, wo man merkt eigentlich, dass vielleicht das Ungezähmteste von allem ist manchmal der Mensch in seiner Abgründigkeit und in seiner Rücksichtslosigkeit. Ja,
ja, und das ist insofern auch nochmal ganz schön auf der Symbolebene, finde ich, weil du hast ja diese zwar wilden, aber doch wahnsinnig schönen Naturaufnahmen in Untamed, also wirklich sagenhaft von der Kulisse her. Und dann und du denkst ja auch so, ja, hier ist die Welt noch einigermaßen in Ordnung. Das sind so bodenständige Menschen und, ne, also da braucht man keine Angst haben, dass die Bank ausgeraubt wird oder so, ne? Und dann aber das, was du gerade beschrieben hast, sickert so nach und nach quasi unter der Oberfläche des Parks, treibt der Mensch halt dann doch sein Unwesen. Und dann ist sozusagen die Verzerrung dieser wunderschönen Natur hat dann ein sehr menschliches Gesicht.
Ja.
Also, das finde ich irgendwie ganz spannend, weil du ja einfach hingerissen bist von den Bildern und dann irgendwie in so menschliche Abgründe im Park selber steigst, sogar wortwörtlich in die Höhlen, in den Abgrund einer Drogenhöhle. Also auch hier stimmt das Wort Höhle. Ja, also das fand ich so auf der Symbolebene schon auch ganz cool, ehrlich gesagt, weil das weil es irgendwie klar macht, okay, es ist jetzt nicht nur Kulisse und es geht nicht nur um eine Krimi-Story, sondern so diese existenzielle Frage, wer oder was ist der Mensch? Ja, die spielt mindestens deutlich hinein und nicht nur so als philosophischer Subtext.
Ja, also. Ja, absolut. Und da an diesen Stellen erinnert mich die Serie eben ein bisschen an True Detective, so dass man da, dann, dass auch teilweise gerade die gewisse Sympathieträger oder die engsten Vertrauten von Turner sich dann als die eigentlichen Unholde erweisen und so. Also ja. Allerdings muss ich sagen, Jay, und da sind wir uns vielleicht nicht ganz einig, aber je weiter sich dieser Mordfall aufgeklärt hat, also zuerst mal, es ging mir auch so wie dir, ich fand das spannend, dass verschiedene, auch falsche Fährten teilweise verfolgt werden, wo man merkt, ah nee, das ist es nicht, oder dann löst sich das teilweise auf und man merkt, ja, aber da ist noch jemand anderes mit dabei gewesen oder da fehlt noch, da bleiben noch Fragen offen und dann wird eine neue Route verfolgt und so. Das fand ich spannend, aber ich habe der Serie dann letztlich diese Kriminalhandlung nicht so wirklich abgekauft. Also um es jetzt ganz gerade heraus zu sagen, wir sind ja da längst im Spoilerland hier, aber das schlussendlich in den versteckten und vergessenen Tunnels dieses Nationalparks, im feuchten Untergrund, irgendwelche zwielichtigen Gestalten Drogen herstellen, um mit ihnen dann zu handeln, das hat sich mir überhaupt nicht erschlossen. Habe ich gedacht, was machen die da in der Mitte des Parks? Da packen die den Rucksack und wandern 8 Stunden zu dieser Höhle und machen da ihre Drogen und dann wandern die wieder raus, um die in der Großstadt zu verticken. Also das geht doch einfacher. Also das hat mir wirklich dann irgendwann nicht mehr eingeleuchtet. So. Aber
ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe es gekauft, ehrlich gesagt, weil ich einfach dachte irgendwie, das ist ja eigentlich eine geile Idee im Sinne von Schlupfloch, also von Versteck. In der Stadt, da gibt's Straßen, da, ne, also da fliegt sowas ja schnell auf. Aber in einem Park, wo man eh sowas nicht erwartet, wo auch wenige Leute was riechen können oder sonst was, weil du es in irgendwelchen Höhlen machst. Also eigentlich dachte ich von der Idee, ja, hinkommen und wegkommen hat seine Schwierigkeiten, verstehe ich. Aber grundsätzlich würde ich sagen, eigentlich gar nicht so blöd, weil du sozusagen relativ wahrscheinlich ziemlich lange unerkannt und auch nicht so schnell auffindbar, weil es ja eben jetzt nicht in der Haupthöhle von Lummerland ist, sondern irgendwo in irgendwas so, ne? Also so als Idee fand ich das gar nicht so blöd. Wenn ich kriminell wäre und dort im Yosemite Park sitzen würde und die Idee hätte, Drogen herzustellen, fände ich so eine Höhle jetzt nicht die schlechteste Variante.
Ja, ich weiß nicht. Vielleicht, wenn ich kriminell wäre, dann wäre ich wahrscheinlich auch recht faul. Und dann würde ich mir wahrscheinlich einen Ort aussuchen, der mir keine 8-stündige Wanderung abverlangt, um da hinzukommen und das Material.
Ja, aber wahrscheinlich würdest du dann jetzt schon lange im Gefängnis sitzen.
Ja, während bestimmt.
Während die da ja wirklich lange ihr Unwesen getrieben haben.
Ja, ja, das sind, genau, ich glaube sowieso, ich wäre ein sehr schlechter Krimineller. Ich kann zum Beispiel auch ganz, ganz schlecht lügen und irgendwie etwas Falsches vortäuschen und so. Da kriege ich Schweißausbrüche und Herzflattern. Also ich würde mich da einfach in jeder Hinsicht nicht für eignen.
Nee, das stimmt. Aber mir, also mich hat auch was nicht gestört, aber ja, also da muss ich noch mal kurz mit dir drüber reden, weil ich sagte ja vorhin, dass hier so zum Teil so ein paar typische Krimi-Thriller, ich nenne es mal nicht Klischees, sondern Tropen benutzt werden, so Dinge, die man kennt. Ja, der Held mit der Protagonist mit seiner schwierigen Vergangenheit, ne?
Ja.
Alkoholproblem, Rookie kommt dazu und so. Also schon Sachen, die man auch anderweitig viel gesehen hat. Aber wie gesagt, habe ich ja vorhin schon einiges zu gesagt. Aber was ich In der ersten Folge war ich mir schon sicher, wer der Mörder sein wird. Weil es in dieser ganzen Serie, klar, Eric Banner ist der große Star. Und dann gibt's noch einen anderen Star, also so ein Altstar. Sam Neill spielt seinen väterlichen Freund, der immer die schützende Hand über ihn legt und so weiter. Und ich schaue dem 10 Minuten zu und ich denke, ja, das ist der einzige andere Star. Der wird der Mörder sein. Und genau so war's. Das ist auch so eine typische Thriller-Trope, wo ich mich immer noch frage, warum machen die das immer wieder? Also jemanden so besetzen, dass du als Krimi-Fan im Grunde es ahnen kannst, alleine durch die Besetzung, weil dass Sam Neill nun nur so ein väterlicher Freund ist, der so ein bisschen zwischendrin mal freundliche Sätze sagen darf. Also das wäre zu wenig, weißt du, für so einen Star. Also klar, muss der Mörder sein und sowas. Also das ich verstehe immer nicht, warum das immer noch gemacht wird. Gibt x Filme, wo es genauso funktioniert. Also
ja, es ist witzig, dass du das sagst, weil das ging mir überhaupt nicht so. Ich bin da nicht drauf gekommen. Ich war da wirklich überrascht. Ich habe auch diese Verbindung nicht gezogen. Aber jetzt, wo du das so herleitest, weißt du, was mein Problem ist? Ich habe den Sam Neill irgendwie nicht gekannt. Ich hab das nicht. Das ist ja der Typ von Jurassic Park, oder? Der hat doch da mitgespielt.
Genau, zum Beispiel.
Ich hab das nicht gecheckt, dass das der. Ich habe da. Das hat wenig Klick gemacht. Und ich wurde
ganz bekannter, der hat in x solchen großen Filmen gespielt.
Ja.
Jetzt natürlich nicht mehr, aber so 90er, 2000er hat man den viel gesehen. Ja, 90er, 2000er würde ich sagen, genau.
Ja, krass. Nee, das ist mir, das ich wusste, ich kenne den von irgendwoher, aber es hat nicht Klick gemacht und ich hätte dann auch nicht damit gerechnet, dass der da noch eine weitere tragende Rolle so spielt. Aber jetzt, wo du das so herleitest, muss man schon sagen, ja Leute, wenn ihr euren Cast plant und so, dann besetzt ihn doch nicht so, dass quasi jeder weiß, ja, also wenn der mitmacht, dann wird er auch eine wichtige Rolle spielen. Und
genau.
Die Hauptrolle des Guten ist schon vergeben, also bleibt eigentlich fast nur noch der Bösewicht so. Das,
genau.
Ja.
Na gut, es ist ja bei Krimis auch so, dass du schon, also es gibt ja immer nur eine, keine Ahnung, Handvoll Möglichkeiten. Ne?
Ja.
Und wenn man so ein bisschen Krimi geübt ist, dann weiß man, okay, es müsste jemand Unwahrscheinliches sein.
Mhm.
Also der, auf den in der dritten Folge ein super schwerer Verdacht fällt, der wird's nicht sein.
Mhm.
Weil das ist dann spannend, warum es nicht ist und weiter. Das darf man alles auch machen. Aber so, ich finde, man kann, manchmal ärgere ich mich dann, also jetzt bei Untamed hat's mich nicht geärgert, weil ich die Serie so schön erzählt und so weiter fand. Aber trotzdem, manchmal ärgert es mich, weil ich dann irgendwie so im Ausschlussverfahren relativ schnell auf die richtige Wahl komme. Wer ist der Unwahrscheinlichste? Der wird sein.
Ja.
Weißt du?
Ja, ja, ja.
Und da, finde ich, sollten sich die Autoren ein bisschen mehr Mühe geben, mal mindestens 2 oder 3 Unwahrscheinliche in der Hand zu halten, damit man zumindest da dann überrascht wird oder so. Keine Ahnung. Also
ja, ja.
Das fiel mir nur so auf. Also,
ja gut, also aber ich, das können wir doch jetzt nehmen als Aufforderung an die Macher für die zweite Staffel. Da würden wir jetzt gerne ein bisschen mehr überrascht werden im Blick auf den Täter des Ganzen. Und ja, vielleicht können wir in die Zielgerade gehen, Jay. Und du könntest, wenn du magst, kannst du noch so eine Empfehlung aussprechen, obwohl ehrlich gesagt, wer jetzt bis jetzt mitgehört hat, hat hoffentlich die Serie schon geguckt oder weiß schon, dass er sie nicht anschauen wird, weil wir jetzt doch ziemlich viel gespoilert haben. Aber was macht den Reiz der Serie aus? Zusammengefasst, auf den Punkt gebracht, Jay, was würdest du sagen?
Ich finde, es ist wirklich sehr gute Unterhaltung. Du hast sehr schön, finde ich, die existenziellen Themen, die im Hintergrund stattfinden, deutlich gemacht. Aber in erster Linie ist es Unterhaltung. Also es ist keine, ne, also es ist keine philosophische, abgrundtiefe Beschäftigung mit dem Thema Mensch und Natur oder Trauer oder. Das spielt alles mit und schön verpackt, so dass es eine gute Unterhaltungsserie ist. Und als diese durchaus zu empfehlen. Ja, also wenn man Krimis mag und wenn man Natur mag, oder wenn man Natur mag, finde ich, macht man mit Untamed eigentlich nichts falsch. Also da wird man wirklich bestens unterhalten. Das wäre so mein Plädoyer, ne? Ich finde, das ist jetzt keine Serie, in der man sich in der man am Ende sagt irgendwie, boah, ich muss neu übers Leben nachdenken.
Ja, aber den kann ich mich eigentlich anschließen. Ich würde höchstens noch hinzufügen, ich sehe einfach sehr gerne Filme mit Eric Bana, und den ist es sehr still geworden, habe ich das Gefühl gehabt, die letzten Jahre oder sogar Jahrzehnte. Der hat ja bei Troja noch mitgespielt mit Brad Pitt zusammen. Der hat bei München, wo es da um diese Anschläge in Deutschland ging, auf dieses Olympiateam, hat er mitgespielt. Der hat sogar den Hulk mal gespielt in einer Marvel-Verfilmung. War so ein bisschen Actionstar vor 20 Jahren oder so. Und den jetzt mal wieder zu sehen in einer Rolle, die er wirklich sehr, sehr, finde ich, auch souverän ausgefüllt hat, das hat Spaß gemacht. Ja.
Das ist übrigens manchmal, finde ich, beeindruckend, wenn dann so Action- oder Comedy-Stars, die sozusagen in ihren 20er, 30ern wirklich so einen Ballerfilm nach dem nächsten oder eine Comedy-Nummer nach dem nächsten abgerissen haben, wenn es um die so ein bisschen ruhiger wird und die dann eher dramatische Rollen wählen, weil sie dann auch altersmäßig nicht mehr zum Action-Genre so gut passen, plötzlich sieht man, was das für gute Schauspieler sind.
Ja.
Ne? Und das mag ich immer ganz gerne, wenn die Leute dann mal gelassen werden. Also man ihnen zutraut, dass sie mehr als nur Witze reißen oder vor Überzüge springen können. Oder?
Ja, sehr schön.
Aber am Schluss, weil ich es gerade gesehen habe, noch eine Filmempfehlung vielleicht, einfach, hat jetzt gar nichts damit zu tun, ich bringe sie trotzdem, weil das in die Kategorie passt, nach einem Film mal wieder intensiv übers Leben nachzudenken.
Okay.
The Life of Chuck. Wunderschöne Stephen King-Verfilmung, und zwar keine Horrorgeschichte, sondern eine dreiteilige Feier des Lebens. Mit Tom Hiddleston, den man aus den Marvel-Filmen als Loki kennt. Ein wirklich ganz, ganz tiefer, origineller, auch in der Art und Weise, wie er erzählt wird, hat man so noch nicht gesehen. Ganz schöner Film über die Schönheit des Lebens, möchte ich mal so sagen. Und damit spoilere ich noch nichts. Also am Schluss, auch wenn das nichts mit unserem Ding zu tun hat, wenn ihr lieben Zuhörenden euch mal wieder einen wirklich schönen Film anschauen wollt, der eben nicht nur Unterhaltung ist, der auch gut unterhält, aber tiefer ist. The Life of Chuck. Sehr, 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 sehr gut.
Ach, schön. Danke für den Tipp. Ich gucke jetzt mit Tom Hiddleston gerade Night Manager. Das ist auf Amazon Prime. Und bin davon völlig überrascht. Ich finde den wirklich richtig, richtig gut. Also sensationell gespielt. Ich bin noch nicht ganz durch. Aber unter Umständen könnte der sich sogar mal lohnen als Gegenstand von Popcorn Culture. Aber jetzt, um das Ganze nicht in die Länge zu ziehen, wir verabschieden uns von euch mit den allerbesten spätsommerlichen Grüßen und hoffen, so viele wie möglich von euch am RefLab Festival wieder zu sehen. Das ist dann sehr wahrscheinlich, wird das die nächste Folge sein, die wir dann ausstrahlen, wo es dann um die Verurteilten geht. Und ja, das wird spannend.
Richtig. Übrigens ja auch eine Stephen King-Verfilmung.
Stimmt.
Von daher passt mein kleiner Werbeblock für The Life of Chuck irgendwie dann doch auch, weil wir ja bald über eine Stephen King-Verfilmung reden.
So schließt sich der Kreis. Ihr Lieben, eine wunderbare Zeit. Bis dann. Tschüss.
Genau. Alles Gute. Tschüss.
Alles wird gut. Das RefLab Podcast Festival. Schneefall bei 36 Grad. Die Welt hat Wetter. Draußen stoßen Luftmassen aufeinander. Die Gesellschaft gewittert. Drinnen poltern donnernde Stimmen durch unsere Köpfe. Wir sind wetterfühlig. Bis am Horizont rosa Wolken aufziehen, kämpfen wir tapfer gegen jede emotionale Nebelschwade. Aber sobald wir die Baumwipfel hinter uns lassen, scheint über den Wolken die Sonne. Unsere Prognose? Alles wird gut. RefLab.